Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz.
Da sind wir wieder. Hallo.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Fabian, weißt du eigentlich, dass mir neulich aufgefallen ist, dass eigentlich so ein typisches Wort für diesen Sportsommer ist?
Das
was
stimmt.
Jetzt eigentlich alles wäre?
Eigentlich, ja.
So.
Eine ganze Menge eigentlich, oder? Ja, da sind wir wieder bei eigentlich.
Wimbledon wäre gerade zu Ende gegangen, eigentlich.
Die Fußball-Europameisterschaft, wenn wir auch mal die Fußballinteressierten mit einfangen wollen.
Wäre und natürlich eigentlich auch zu Ende gegangen, genau.
Und du wärst eigentlich auch bei der Tour de France gewesen.
Ich wäre jetzt irgendwo in Frankreich und die Tour ging jetzt so langsam in die heiße Phase. Ja, das findet alles nicht statt. Wäre ein großer Sportsommer gewesen, aber eben nicht.
Aber wir finden statt. Wir sind vielleicht sowas wie ein Trostpflaster für die Ohren, dieser Podcast hier, dieser Sportschau-Olympia-Podcast.
Ja, damit es nicht so wehtut, nehmen wir euch mit so ein bisschen Richtung Tokio. Alles eben mit einem Jahr Versatz. Am 24. Juli wäre es eigentlich losgegangen und jetzt beginnt es am 23. Juli, aber eben erst in einem Jahr. Und wir sprechen in dieser Ausgabe ganz ausführlich und wie sagt man immer so reißerisch, mega exklusiv, aber nee, wirklich sehr, sehr lange und aber mit DOSB-Präsident Alfons Hörmann.
Genau, den haben wir getroffen im Rahmen einer TV-Aufzeichnung in Hamburg. Und so viel können wir schon mal verraten. Das war ein wirklich intensives und sehr interessantes, klares Gespräch.
Das hört ihr gleich. Und vorher sagen wir euch noch, dass wir eigentlich jetzt fast Einjähriges feiern würden mit diesem Podcast. 12 Monate lang wollten wir euch auf Olympia in Tokio vorbereiten und während der Spiele dann täglich erscheinen. Das machen wir dann nächstes Jahr. Und aus den 12 Monaten sind eben 24 geworden. Und ihr als treue Hörerinnen und Hörer wisst, dass wir diesen Podcast eigentlich zu dritt machen.
Seit der ersten Folge mit dabei. Die Stimme, unsere Stimme in Tokio. Die Frau, die uns regelmäßig mitgenommen hat in das Leben der Stadt, ins Nationalstadion. So heißt ja das Olympiastadion in Tokio. In die Kulturszene Japans. Und auch sie wäre jetzt eigentlich längst im Olympiamodus. Muss aber, genau wie wir, noch ein weiteres Jahr drauf warten. Und wir rufen unsere Stimme in Tokio. Hallo, Katrin Erdmann.
Hallo nach Hamburg.
Konnichiwa, sagt man, glaube ich, ne?
Ja, tagsüber Konnichiwa, genau.
Siehste.
Du, erzähl uns mal, wie ist denn die Corona-Lage aktuell bei euch in Japan?
Naja, die Corona-Lage ist natürlich hier deutlich besser als in vielen anderen Ländern. Es gibt so Pi mal Daumen 20.000 Infektionen. Davon sind natürlich ganz schön viele schon wieder gesund. Ein Drittel gibt's in Tokio. Da sind die Zahlen zuletzt gestiegen. Vor allem bei jungen Leuten, weil die abends ausgehen und dann sozusagen alles von sich werfen. Vor allen Dingen die Maske. Und auch da ist kein Japaner vorgeschützt dann vor Corona.
Wie stehen die Japaner denn eigentlich inzwischen zu den Olympischen Spielen? Hat sich das groß verändert durch Corona?
Ja, es hat sich vor allen Dingen nicht nur durch Corona verändert. Ich glaube, ganz großer Punkt ist auf jeden Fall durch die Absage. Die letzte Umfrage, die hier veröffentlicht wurde, die hat so ein geteiltes Bild gezeigt. Also dafür hat so die Hälfte gesagt, ja, die Spiele sollten auf jeden Fall stattfinden. Jeder Vierte war dagegen und knapp jeder Dritte war unentschlossen. Ne? Weil man natürlich auch sagt, ja, viele leiden jetzt unter der wirtschaftlichen Situation und dann soll jetzt trotzdem Geld für Olympia ausgegeben werden. Also da gibt es schon viele Vorbehalte auch.
Und wie sieht das bei dir im Alltag so aus? Sind die Olympischen Spiele im Stadtbild eigentlich noch präsent oder hat man das alles abgebaut?
Nee, also ich gehe ganz oft eine Straße entlang, da hängen noch schön die Werbefähnchen, habe ich auch zwischendurch immer mal wieder Fotos gemacht. So. Die sind einfach in vielen Straßen zu sehen und natürlich werben auch die Taxen nach wie vor für Olympia. Aber insgesamt muss man sagen, es ist weniger geworden, auch weil es natürlich keine Pressemitteilungen mehr gibt oder fast keine und natürlich auch keine Events. Und vieles liegt jetzt eben auf Eis. Ne?
Dann sieht das ja alles richtig schmuddelig aus nächstes Jahr oder geht das dann noch?
Ja, also
die vergeben
sehen,
immer
sie
so die Schilder irgendwann, stimmt.
Mal sehen, was sie noch springen lassen. Also ich habe jetzt gerade gehört, die Sponsoren sind alle an Bord geblieben. Insofern kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass der ein oder andere dann doch nochmal den ein oder anderen Yen locker macht, vielleicht für die ein oder andere Fahne.
Ja, bei vergeben muss ich immer so an Raucherkneipen denken und Stichwort Feuer, olympisches Feuer. Kannst du uns dazu was sagen? Weißt du, wo das Feuer jetzt eigentlich ist?
Also das Feuer ist in Tokio an einem geheimen Ort und soll da auch vor sich hin brennen, hat man mir vertraulich erzählt. Und am 23., also dann, wenn in einem Jahr die Spiele stattfinden sollen, losgehen sollen, einen Tag vorher, ja, als dieses Jahr geplant waren, da soll dieses Feuer auch der Öffentlichkeit mal kurz gezeigt werden. Und dann wird es aber gleich wieder eingeschlossen.
Oh. Ich frage mich ja immer, wer garantiert eigentlich, dass das immer noch das Feuer ist, was irgendwann mal in Olympia entzündet wird.
Das in uns brennt.
Also es brennt total, in mir auf jeden Fall, ne, das Feuer.
Da muss eine Menge guter Glaube dabei sein, haben wir jetzt einfach mal. Katrin, wir nehmen hier in Deutschland immer wieder auch so Spekulationen wahr, dass die Spiele ganz abgesagt werden können. Was sind so die Überlegungen der Regierung bei euch in Japan?
Also offiziell ist das kein Thema. Es geht eher darum, wie die Spiele anders gestaltet werden können. Also so wie es hier zum Beispiel Tokios frisch wiedergewählte Gouverneurin Yuriko Koi gesagt.
Es gibt Gespräche darüber, alles einfach zu halten. Das gilt vor allem für die Eröffnungs- und die Schlusszeremonie, aber auch für jeden einzelnen Wettkampf. Daran arbeiten wir.
Also man will sich wohl im Herbst zusammensetzen. Unklar ist, bis wann dann eine endgültige Entscheidung gefällt werden soll, ob die noch dieses Jahr gefällt wird oder dann doch erst nächstes Frühjahr. Da hat natürlich auch das IOC ein Wörtchen, wenn nicht sogar das wichtigste Wort mitzureden.
Die Verlegung der Spiele war ja schon mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ein ganz anschauliches Problem. Viele Wohnungen im olympischen Dorf, wo während der Spiele die Sportlerinnen und Sportler leben, sind verkauft. Gibt es inzwischen Lösungen für diese Probleme?
Also dieses olympische Dorf sollte ja in diesen Tagen offiziell eröffnet werden. Das ist jetzt eben durch Corona und natürlich auch durch die Absage der Spiele alles auf Eis gelegt. Es verzögert sich alles. Ich habe eben gerade mit Mitarbeitern aus dem Organisationskomitee gesprochen. Es werden ja zum Beispiel Ärzte gesucht, die sich mit Infektionskrankheiten auskennen für nächstes Jahr. Ne? Da hat man sozusagen ganz neue Herausforderungen. Man muss auch neue Freiwillige finden, weil einige abgesprungen sind. Man weiß nicht, werden auch die, die sich dieses Jahr verpflichtet haben, auch nächstes Jahr zur Verfügung stehen. Also es gibt ganz neue Herausforderungen, für die man noch Lösungen sucht.
Also mir hätte der Sommer mit Sommer besser gefallen hier in Deutschland. Ist es in den letzten Tagen relativ kühl geblieben, aber der Sommer in Japan war ein großes Thema. Also auch bei uns im Podcast immer wieder, dass der Respekt eben doch sehr groß ist vor dieser Sommerhitze in Tokio. Wie ist das eigentlich jetzt wirklich? Ist es wirklich so warm?
Also jetzt ist es so mittelwarm, also immer so eine gefühlte Wärme, 28 Grad, also eigentlich ganz angenehm. Dass es wärmer wird, das merkt man eigentlich jeden Tag, so immer so ein kleines Stückchen. Das Problem ist aber nicht die Hitze, sondern das Problem ist die Luftfeuchtigkeit. Also man sitzt und schwitzt.
Das ist schön. Ja, oder auch nicht.
Katrin, du bist ja für uns auch so ein bisschen die Eintrittskarte in die Olympia-Gastgeberstadt oder die Hop-on-Hop-off-Tour. Du nimmst uns mit, bist der Audioguide sozusagen. Wie ist denn dein Leben in Tokio gerade jetzt so zu Corona-Zeiten?
Also eigentlich ist es wahrscheinlich ähnlich wie in vielen anderen Ländern auch. Es ist so scheinbar normal, außer dass man hier in Japan tatsächlich immer die Maske trägt. Also die Leute joggen sogar mit Maske. Ich mache das nicht. Ich verweigere mich dem. Aber ansonsten versuche ich selber Menschenmassen zu meiden, was in Tokio nicht immer so einfach ist. Aber dadurch fahre ich sehr, sehr viel Fahrrad. Also ich fahre zu manchen Interviews dann schon gern mal 10 Kilometer hin und 10 Kilometer zurück. So, ne? Weil man hier zum Beispiel das Rad nicht mit in die Bahn nehmen kann. Also das ist sozusagen schon ein großer Unterschied. Es kostet natürlich auch alles sehr viel mehr Zeit. Aber ansonsten, ich fahre ganz oft so an Cafés und Restaurants vorbei und da denkt man, Corona, wo war das?
Was
also
war
die Leute
das
sitzen tatsächlich, ja, die sitzen tatsächlich schon wieder dicht an dicht in den Restaurants und man hat jetzt nicht den Eindruck, dass die Leute sich groß sorgen.
Man hat so diese Bilder vor Augen aus Tokio, die U-Bahn, wo draußen Leute stehen, die Menschen nochmal so richtig reinschieben, damit auch alle wirklich drin sind und dann gehen die Türen zu. Das ist ja zu normalen Zeiten schon, glaube ich, kein Spaß. Ist das jetzt immer noch so?
Also es betrifft hier vor allem diese Ringbahn, die immer sehr, sehr gut besucht ist und die ist nach wie vor sehr voll.
Sagt unsere Korrespondentin Katrin Erdmann. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Katrin.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, du kommst gut zurecht mit allem und in 2 Wochen, wenn die nächste Ausgabe dieses Podcasts erscheint, dann hätten die Olympischen Spiele eigentlich schon längst begonnen und dann hören wir wieder was von dir aus Tokio. Wir freuen uns drauf.
Ja, ich mich auch. Vielen Dank.
Bis bald, Katrin. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Fabian, irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt es so vor, das Thema oder die Frage, ob Olympia im kommenden Jahr wirklich stattfinden kann, die wird immer größer.
Ja,
und das ist so mein Eindruck.
Es gibt ja vor allen Dingen auch keine richtige Antwort darauf. Wenn man aus dem Fenster guckt, dann kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass es wieder Sportveranstaltungen mit vollen Stadien, mit Begeisterung, mit Teilnahmen aller Menschen, aller Nationen, aller Hautfarben und Religionen geben kann, alle gebündelt auf einem Ort. Schwierig, vorstellbar.
Ja, das Komplizierte ist ja, also wenn wir jetzt, wir waren vorhin anfangs dieser Folge einmal kurz bei der Tour de France.
Ja.
Es ist ja das eine, das stattfinden zu lassen in Frankreich, übrigens ja auch mit Zuschauern, da sagt man, okay, das werden die irgendwie hinkriegen, aber es geht ja auch um die Sportler, die kommen aus aller Welt, die kommen aus Mittel-Südamerika, die kommen aus Nordamerika, also aus Regionen, wo das Thema Corona noch viel, viel größer ist gerade und immer schlimmer wird als bei uns, und die kommen dann ja auch alle nach Europa, Australier, also das ist ja auch deswegen ein Thema. Wo ist die Chancengleichheit? Wie haben die überhaupt trainiert in den letzten Wochen und Monaten? Und müssen die erstmal in Quarantäne, bevor die jetzt hier in Frankreich auf die Straße gehen als Radprofi? Also da steckt eine Menge mehr hinter, als man auf den ersten Blick so glauben könnte.
Genau, vor allen Dingen hast du auch angesprochen, die mangelnde Vorbereitung. Ne? Sportstätten haben in unterschiedlichen Kontinenten vielleicht noch gar nicht wieder geöffnet. Du kannst gar nicht richtig trainieren, hast keine Wettkämpfe. Das ist mit das Wichtigste und, und.
Darüber hast du gesprochen.
Ja.
Mit Alfons Hörmann, dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes. Den hast du am vergangenen Wochenende in Hamburg getroffen. Erzähl mal ganz kurz, warum und wo und weshalb.
Genau, da gab es ja eine Sportschau-Thema, heißt die Sendung, Sportschau-Thema-Sendung in Hamburg. Und vor der Aufzeichnung war ich da sozusagen im Athletenhotel, könnte man auch sagen. Also in dem Hotel, in dem dann auch alle Gäste untergebracht waren. Und dann sind die auf die Sendung in diesem Hotel vorbereitet worden. Da waren zum Beispiel dann eben auch Athletensprecher Max Hartung war mit dabei oder die Moderatorin Jessie Wellmer, die ganze Crew. Nur eben leider nicht Alfons Hörmann, mit dem ich da verabredet war, eigentlich um 14 Uhr. Direkt in Hamburg, schönes Hotel mit dem Blick auf die Elbe. Und dann schaute ich so auf die Uhr, okay, 14 Uhr ist ja noch in Ordnung. Dann wurde es 14.10 Uhr, 14.15 Uhr, 14.20 Uhr. Und dann wusste ich, okay, um 14.30 Uhr sollte Alfons Hörmann dann eigentlich auch schon so langsam in die Maske gehen.
Dabei sein ist alles, wäre jetzt gut.
Wäre gut, wenn es jetzt klappen würde. Und dann kam er um 14.20 Uhr da an und ja, klar war ich dann ein bisschen nervös, ob das noch zustande kam. Aber wir können euch die Spannung nehmen, es kam noch zustande.
Das freut uns sehr. Und dann habt ihr gesprochen über die Olympia-Verschiebung zum Beispiel.
Genau, und er hat am Ende dieses Interviews gesagt, das war ja im Prinzip jetzt eine Reise durch alle Themen. Also klar haben wir über die Verschiebung gesprochen und natürlich auch darüber, ob er glaubt, dass Olympia im kommenden Jahr, also 2021, dann nun stattfindet. Außerdem über den Schaden, den wirtschaftlichen Schaden, den Corona im Sport angerichtet hat. Über das Protestverbot ist ja auch aktuell ein riesengroßes Thema. Aktuell dürfen die Athletinnen und Athleten keine politischen Statements setzen.
Regel 50, ne? Über die schon viel gesprochen wurde.
Und dann, klar, natürlich Doping und Russland waren natürlich auch noch mit dabei.
Also nur die ganz leichten Themen.
Nur die ganz leichten Themen haben wir angerissen.
Ich habe es natürlich schon gehört. Ja. Es ist wirklich spannend, wirklich sehr interessant, was Alfons Hörmann da sagt. Und ich würde sagen, Fabian nimmt uns jetzt einfach mal mit in dieses von ihm beschriebene Hotel an der Elbe in Hamburg. Ja, wo ist er denn? Da ist er, Alfons Hörmann, im Gespräch mit Fabian Wittke.
Guten Tag, mein Mann.
Weil wir in Hamburg aufzeichnen, genauso ist es. Wissen Sie eigentlich, wo Sie ohne Corona jetzt gerade wären?
Denk, dass wir irgendwo in Japan unterwegs wären, rund um die Olympischen Spiele.
Sind Sie ein Abhaker, Mundabputzer und weiter geht's? Oder spielt das bei Ihnen hin und wieder nochmal eine Rolle, dass Sie eigentlich jetzt gerade ganz woanders wären und ganz andere Aufgaben vermutlich hätten?
Nein, da haben wir viel zu viel zu tun, um die Krise erfolgreich und professionell zu managen für den gesamten Sport und haben gar nicht die Zeit, uns da Gedanken zu machen, was jetzt gerade sein könnte. Wir leben im Hier und Heute und versuchen das bestmöglich umzusetzen.
Trotzdem die Frage, gibt es bei Ihnen noch Steine im Magen, wenn Sie an die Corona-bedingte Olympia-Verschiebung denken?
Im Hinblick auf die Verschiebung aktuell nicht. Die Steine im Magen liegen eher dahingehend noch vor, dass wir ja vor der Frage stehen, wird es dann im kommenden Jahr klappen, weil uns das im Hinblick auf die Athleten, die Sportler, die verantwortlichen Trainer und so weiter Gedanken macht, aber natürlich auch im Hinblick auf die Auswirkungen aufs gesamte Sportsystem, nicht zuletzt im wirtschaftlichen Sinne. Wenn die Spiele womöglich gar nicht stattfinden könnten, hätte das sehr weitreichende Auswirkungen. Und auch damit haben wir uns natürlich im Sinne einer verantwortungsvollen Führung des deutschen Sports zu beschäftigen.
Da haben Sie schon ein ganz wesentliches Thema angesprochen. Viele Sportarten müssen aktuell noch auf Wettkämpfe verzichten. Viele Athletinnen und Athleten sagen immer wieder, Wettkämpfe sind mit das Wichtigste in der Vorbereitung. In anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA oder auch in Brasilien kocht Corona noch immer weiter nach oben. Dazu gibt es Reisebeschränkungen. Wenn Sie so in sich hineinhorchen, was glauben Sie? Glauben Sie an die Olympischen Spiele mit vollen Stadien im kommenden Sommer in Tokio?
Da gibt es zweifelsohne ein erhebliches Restrisiko. Wir bereiten uns professionell für den Fall vor, dass die Spiele wie geplant nun genau in einem Jahr stattfinden. Aber in letzter Konsequenz müssen und werden wir auch Alternativszenarien durchspielen und müssen uns auch mit dem Gedanken anfreunden, dass es eventuell nicht klappen kann. Kein Mensch ist im Moment in der Lage, vorherzusagen, ob das letztlich verantwortungsbewusst möglich sein wird. Und deshalb kann man da nur Daumen drücken, beten und hoffen, dass es klappt, aber ausdrücklich und klar auch Vorsorge treffen für den Fall, wenn es nicht möglich wird.
Jetzt habe ich diese Diskrepanz angesprochen, die Diskrepanz der Eindämmung der Corona-Pandemie. Man könnte vielleicht ja auch, wenn man ein Bild schaffen möchte, von einem Badewanneneffekt sprechen. Auf der einen Seite ist man schon wieder bei einem Niedrigstand, auf der anderen Seite noch bei einem Hochstand und möglicherweise gibt es noch eine zweite Welle, dann schwappt es wieder zurück. Was denken Sie, kann es überhaupt noch faire Olympische Spiele dahingehend geben, weil die Vorbereitung so unterschiedlich sein wird, vor allen Dingen im letzten Jahr?
Also das glaube ich schon. Die Frage ist ja immer, wo beginnt und wo endet Fairness und man darf sich nichts vormachen. Auch bei all den sonstigen Olympischen und Paralympischen Spielen gibt es die weltweite Fairness nur bedingt, denn unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf Wettkämpfe vorzubereiten, unterschiedliche Rahmenbedingungen von Land zu Land und Kontinent zu Kontinent gibt es natürlich über all die Jahre und Jahrzehnte. Auch die Frage, nach welchen Standards werden Dopingkontrollen durchgeführt, ist nicht weltweit gleich, um einfach einige Aspekte einzubringen. Und insofern steht und fällt die Frage sicher damit, wie geht es weiter in der Pandemie pro Land, pro Kontinent und letztlich weltweit. Und wann wird es gelingen, gegebenenfalls die Weichen so zu stellen, dass dann feststeht, dass die Spiele stattfinden. Das hat dann letztlich auch mit Qualifikationsszenarien zu tun, hat damit zu tun, wann sind Sportlerinnen und Sportler im jeweiligen Land und pro Disziplin in der Lage, sich auf die Spiele vorzubereiten. In einem gewissen Sinn wird es damit eine, formuliere es mal bewusst so in Anführungszeichen, andere Form von Ungerechtigkeit geben, wie das eben ohne Corona der Fall wäre.
Sie haben es angesprochen, es gibt natürlich unterschiedliche Voraussetzungen, es gibt unterschiedliche Bedingungen. Jeder Infizierte, jede Infizierte ist natürlich zu viel, jedes Opfer auch, das ist völlig klar. Vor dem Hintergrund, dass, so kann man es vielleicht im weltweiten Vergleich sehen, die Pandemie in Deutschland relativ glimpflich verlaufen ist, so ist es, glaube ich, richtig formuliert, hat der DOSB eventuell tatsächlich auch einen Wettbewerbsvorteil?
Glaube ich nicht, weil in den anderen Ländern, zumindest uns bekannt, im klassischen Bereich der Athletinnen und Athleten, der Trainer, der Funktionäre eine ähnliche Situation gegeben ist, wie das bei uns der Fall ist. Also auch das Thema Rückkehr in den Wettkampf, Rückkehr in die Trainingsszenarien, gibt es natürlich von Land zu Land unterschiedliche Situationen, aber unsere Einschätzung dazu ist, dass zumindest jetzt bezogen auf die europäischen Länder eine durchaus ähnliche Situation auch in anderen Nationen gegeben ist. Aber nochmal, an welcher Stelle da gegebenenfalls tatsächlich 2 oder 4 oder 6 Wochen Training mehr oder weniger möglich waren oder sind, lässt sich schwer beurteilen. Und da kommt ja auch ein sportfachlicher Aspekt dazu. Es gibt unzählige Einzelbeispiele, mal jenseits von Corona, die zeigen, dass beispielsweise Trainingspausen oder auch mal eine verletzungsbedingt nicht mögliche normale Trainingsvorbereitung sinnigerweise manchmal sogar zu neuen Höchstleistungen führen. Also auch da fällt es schwer und ist es sicher sportartbezogen individuell zu beantworten, ob dann letztlich einige Wochen Training mehr oder weniger eher hilfreich oder eher schädlich sind.
Im Hintergrund kann man es vielleicht hören, der Himmel über Hamburg kommt gerade runter, gerade eben so ein bisschen mit dem Stichwort, das Sie gegeben haben. Sie haben kurz gerade eben das Stichwort Doping angesprochen. Jetzt wissen wir, dass Corona-bedingt, weil Abstand war die neue Nähe, das mussten wir alle lernen in diesem Jahr, keine oder kaum noch Dopingkontrollen durchgeführt werden konnten. Inwiefern befürchten Sie, dass sich das auch auf vielleicht in Anführungsstrichen vogelwilde Spiele im kommenden Jahr auswirken könnte?
Es kann und aus meiner Sicht wird wohl auch zwangsläufig Auswirkungen haben, weil naturgemäß diejenigen, die klar und deutlich nicht aus innerer Einstellung, aus innerer Wertvorstellung auf jegliche Form von Manipulation verzichten und geneigt sind, irgendwelche Lücken zu nutzen, im Zuge der Pandemie von Land zu Land und Kontinent zu Kontinent wieder unterschiedlich, eher die Chance haben und gegebenenfalls auch nutzen, vielleicht in irgendeiner Form kontrollfreie Zeiträume zu nutzen. Für das Team Deutschland hege ich nach wie vor die Hoffnung und bin ich auch nach wie vor der festen Überzeugung, dass unsere zigfach betonten Wertdarstellungen im Sinne von wir wollen Erfolg, aber nicht um jeden Preis und lieber den Fairplay-Preis als die eine oder andere Medaille mehr, dass gemäß diesen klaren Vorgaben und der immer wieder klar verdeutlichten Haltung, dass wir wie auch immer geartete Dopingaktivitäten in keiner Weise akzeptieren und auch strengstens ahnden werden, die Athletinnen und Athleten eben genau nicht der Versuchung unterliegen, in irgendeiner Form gegen das bestehende Regelwerk zu verstoßen. Wie das weltweit einzuschätzen ist, fällt schwer aus der Ferne. Da werden wir vielleicht nach den Spielen dann ein etwas klareres Bild erhalten, weil man in bestimmten Sportarten dann eventuell starke Leistungsveränderungen durchaus gut nachvollziehen kann.
Es gibt natürlich einen weltweiten, einen wirtschaftlichen, einen ökonomischen Schaden, den Corona angerichtet hat. Der betrifft logischerweise auch den Sport. Der Deutsche Olympische Sportbund sagt, der Corona-Schaden für den deutschen Sport beläuft sich auf über 1 Milliarde Euro. Der DOSB preist unter anderem ein, dass Mitglieder die Vereine verlassen könnten. 10-15%, davon spricht man bei den insgesamt circa 27 Millionen. Die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag, SPD, und auch Sportökonom Christoph Breuer, letzterer auch mal Gast gewesen bei uns hier im Olympia-Podcast, halten die Zahlen für zu hoch. Sie sagen, es sei eine grobe Schätzung. Also Sie sagen, das sei eine grobe Schätzung. Waren diese über 1 Milliarde Euro Schaden bewusst zu hoch angesetzt, um vielleicht auch nach der Krise ein bisschen besser dazustehen als prognostiziert?
Also es besteht für uns weder Motivation noch Grund, irgendwelche Zahlen gegebenenfalls falsch ob zu hoch oder zu niedrig anzusetzen oder irgendwelche falsche Tatsachen vorzugaukeln, sondern wir sind der ganz nüchternen und klaren Verantwortung nachgekommen, die Schäden für den Sport so gut in der aktuellen Situation auch möglich ist zu beziffern. Und ich gehe jetzt bewusst einmal einen Moment aus dem Sport raus. Wer kann im Moment die Schäden der Wirtschaft auf die Milliarde genau beziffern? Wer kann für die Kultur genau beziffern, wie viele Millionen am Ende es sein werden? Und ich könnte jetzt zahlreiche weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens benennen. Keiner ist dazu im Moment in der Lage. Wir sind der Forderung der Politik nachgekommen, so gut und so präzise wie möglich ein Bild zu zeigen, wo steht der deutsche Sport. Und genau das haben wir getan und haben von uns aus immer klar darauf hingewiesen, es kann und wird nicht die eine Zahl geben und es wird auch die eine Zahl niemals geben, weil es immer oftmals auch eine Frage ist, was alles findet da Berücksichtigung. Das vielleicht zur Herleitung. So, wie sind wir drangegangen? Die 1 Milliarde resultiert zum einen aus verschiedenen Erhebungen, die die Landessportbünde auf der Ebene der Vereine gemacht haben. Und wenn man da die einzelnen Auswertungen nebeneinander legt und versucht, ein stimmiges Gesamtbild auf die 90.000 Vereine zu übertragen, dann sind wir alleine auf dieser Vereinsebene auf einer Größenordnung von circa 1 Milliarde gekommen. Dann haben wir eigene Erhebungen gemacht bei den Verbänden und unseren 100 DOSB-Mitgliedsorganisationen, vom Deutschen Fußballbund beginnend bis hin zum Fechten und vom Tauziehclub bis hin zum Landessportbund hier in Hamburg, um einfach mal die verschiedenen Institutionen darzustellen. Dort berichten circa 3/4 der 100 Verbände, dass sie ihre Existenz zum Jahresende nicht mehr als gesichert sehen. Auch da geht es um hunderte Millionen von Einnahmeausfällen. Und daneben gibt's von den Veranstaltern über die Athleten, über zig weitere Institutionen, die betroffen sind, unzählige Betroffene, die eben in dem gesamten deutschen Sportsystem durch die Corona-Pandemie betroffen sind. Und insofern sage ich mit noch größerer Überzeugung wie vor Wochen, es wird auf jeden Fall ein Schaden sein, der in die Milliarden geht. Wie viele Milliarden es sein werden, das wird sich zum Jahresende oder vielleicht erst in 1 bis 2 Jahren zeigen. Da kommt dann nämlich genau der Effekt, den Sie am Beginn Ihrer Frage hatten. Wie steht es denn um die dauerhafte Stabilität der Mitgliedsstrukturen in unseren Vereinen? Die 10 bis 15% kommen aus einer aktuellen Befragung. 10 bis 15% der Vereinsmitglieder sagen uns, sagen denen, die befragen, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, aus dem Verein auszutreten. Wie viele es am Ende dann sein werden, wird sich zeigen. Und so kann man es einfach und klar wie folgt zusammenfassen, wie in den anderen Lebensbereichen auch, kann man stets nur nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, realistische Schätzungen abzugeben, kann auf der Grundlage versuchen, die notwendigen Hilfspakete zu schnüren, und genau das tun wir kontinuierlich, und kann dann in einigen Monaten, vielleicht aber auch erst in einigen Jahren, dann herzlich gerne nochmal rückblickend wissenschaftlich analysieren, was war es dann tatsächlich. Da rufe ich gerne die Sportausschussvorsitzende Frau Freitag und rufe auch gerne den Professor Breuer auf. Lassen Sie es uns dann gemeinsam analysieren. Nur mit einem entscheidenden Zusatz. Wir können nicht abwarten, bis irgendwelche professoralen Dokumentationen vorliegen. Wir müssen den deutschen Sport jetzt retten, nicht in einigen Jahren. Dann ist es zu spät.
Da höre ich auch so ein bisschen raus, eine leise Kritik. Ist die Kritik an Ihren Zahlen Ihnen ein bisschen zu destruktiv und weniger konstruktiv?
Sie ist insofern aus meiner Sicht gefährlich oder fragwürdig, weil man nicht auf der einen Seite den Sport auffordern kann, bringt uns doch in irgendeiner Form Einschätzungen, Zahlen, versucht, das Thema nach bestem Wissen und Gewissen abzuschätzen, damit wir eine Grundlage für entsprechende Hilfsprogramme haben. Und wenn wir dann explizit mit Schätzungen, mit Prognosen, mit nach bestem Wissen und Gewissen eingebrachten Bildern kommen, dann die Forderung aufzustellen, das müsste doch alles mit wissenschaftlich ganz grundsätzlich unterlegten Dokumenten kommen. Mir ist kein wissenschaftlich belegtes Dokument aus der Wirtschaft bekannt. Ich kenne auch kein Konzept aus der Kultur, und aus anderen Bereichen kann ich mir es auch nicht vorstellen, weil es einfach unmöglich ist, zum jetzigen Zeitpunkt abschließende Schadensbilder zu dokumentieren. Das kann vom Prinzip her nicht funktionieren.
Wir wollen den Fokus ein bisschen weiter aufziehen. Wir sind schon sehr im Detail. Da liegt ja aber auch bekanntermaßen der Teufel. Trotzdem, wie gesagt, ein bisschen weiter den Fokus aufziehen. Sie sind seit 2013 der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Sie haben mitgemacht, logischerweise auch mitbekommen, wie 2013 die Olympiabewerbung für die Winterspiele in München gescheitert ist, weil die Bürger sich in einem Bürgerentscheid dagegen entschieden haben. Gleiches dann für die Sommerspiele in Hamburg. Inwiefern, Herr Hörmann, sind Olympische Spiele in einer westlich geprägten, nachhaltig denkenden Welt noch zeitgemäß?
Ich denke, Thomas Bach hat mit der Agenda 2020 und den damit verbundenen Reformbemühungen und zwischenzeitlich kann man auch sagen mit den Reformerfolgen eine wichtige Grundlage dafür geschaffen, dass Olympische Spiele neu konzipiert, neu gedacht und ein Stück weit einfach mehr an das jeweilige Land, an den Ausrichter angepasst umgesetzt werden können. Das scheint ein wichtiger und richtiger Schritt zu sein, weil die zahlreichen negativen Bürgervoten, Bürgerbegehren nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, in der Schweiz, in Skandinavien, Österreich und, dann doch dokumentieren, dass es schwierig ist. Andererseits muss es gelingen, die Spiele auch wieder in solchen Ländern umzusetzen, ob Sommer oder Winter, weil es kein Prinzip für einen Weltsport sein kann, nur noch in autokratischen Staaten und nur noch in Staaten, in denen die Bürger sozusagen kein Mitspracherecht haben, umzusetzen. Genau das war unser Ansatz bezogen auf Hamburg. Genau das wollten wir auch in München herzlich gern umsetzen. Wir mussten in beiden Fällen erleben, dass eben knappe Mehrheiten mit jeweils 51-52% gegen die Idee der Spiele war. Und es bleibt sicher auch in Deutschland eine reizvolle und herausfordernde Aufgabe, die Bürger mehrheitlich hinter ein gegebenenfalls neues Konzept zu bringen, weil die Grundsatzbedenken gegen große Events, die Grundsatzbedenken gegen die Art, wie die Spiele zuletzt umgesetzt wurden, einfach nur schwer zu beseitigen sind.
Denken Sie manchmal persönlich, ach Mensch, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen? Sie hätten so gerne natürlich die ein oder anderen Spiele nach Deutschland geholt. Sie wollten natürlich Werbung für den Sport, für die Sportarten machen. Und jetzt haben Sie die Winterspiele, die ich angesprochen habe, mit München, die nicht geklappt haben, Hamburg hat nicht geklappt und jetzt auch noch eine Pandemie zu Tokio 2020 verschoben auf 2021. Ist es manchmal ein bisschen zum Verrücktwerden, wenn Sie in sich hineinhören?
Also verrückt werden wir zu negativ, aber es sind natürlich schon Entwicklungen, die man an der einen oder anderen Stelle sich anders wünschen würde, insbesondere jetzt das jüngste Beispiel der Pandemie, für das keiner etwas kann. Das sind Szenarien, aber auch bezogen auf unser gesamtes Land, auf die gesamte Welt, die niemand bräuchte, aber Verantwortung übernehmen an der Spitze von Organisationen, ob im politischen, im sportpolitischen, im Wirtschafts- oder sonstigen Bereich, bedeutet eben auch, dass man auch und gerade in Krisen Zeiten dann seine Frau / seinen Mann steht und sich mit dem, was da zu erledigen ist, arrangiert. Und genau in dem Stil tun wir das.
Zwei Themen möchte ich noch mit Ihnen ansprechen und dann sind Sie auch erlöst. Zum einen, es wird auch nicht unbedingt leichter in der Kost, aber das muss es ja auch nicht immer sein. Ich möchte mit Ihnen über die Regel 50 sprechen. Um es kurz runterzubrechen, die Regel 50 besagt, dass Athletinnen und Athleten während der Olympischen Spiele politische, religiöse oder rassistische Demonstrationen oder Propaganda untersagt ist. Im Zuge des qualvollen Todes des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt war der Kampf gegen Rassismus überall noch mal mehr ein großes Thema. Passt dieses Verbot, Zeichen gegen Rassismus zu setzen, zum weltweiten Sportfest, an dem über 11.000 Sportlerinnen und Sportler aller Hautfarben und Religionen teilnehmen? Was denken Sie? Passt das, dieses Verbot?
Also da kann es keine kurze Antwort geben, sondern auch da muss man sich eben mit den Details beschäftigen. Zuallererst, es muss Sportlerinnen und Sportlern erlaubt sein. Ganz im Gegenteil, ich fordere nochmal und nachhaltig dazu auf, dass sie ihre Positionen vertreten, dass sie ihre Meinung sagen und dass sie herzlich gern, nehmen wir den klassischen Fall der letzten Wochen, in solchen inakzeptablen rassistischen Szenarien dann auch deutlich und klar ein Zeichen setzen. Das vorweg. Die Frage ist, muss es an jeder Stelle und zu jedem Zeitpunkt und gegebenenfalls eben explizit zu jedem Thema und vor allem in der Frage, mit welchen Aussagen der Fall sein? Und da kommen wir jetzt dem Thema der sogenannten Rule 50 ein Stück weit näher. Die Olympischen Spiele oder die Paralympischen Spiele und das Gleiche würde ich auch für Weltmeisterschaften und sonstige Wettbewerbe ähnlich sehen, sind zuallererst mal da, um gemeinsam Sport zu erleben und um gemeinsam ungestört und nicht permanent durch irgendwelche politische Botschaften unterbrochen Sport wahrnehmen zu können. Und insofern muss man sich dann schon die Frage stellen, muss jeder zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle politische Statements abgeben können? Und wenn ja, wo sind solche noch akzeptabel und wo welche nicht? Ich bin dann vor kurzem von einem Kollegen gefragt worden, ja, heißt es, es gibt gute politische Statements und schlechte. Und ich sage heute gern nochmal das Gleiche. Aus meinem Verständnis ist es so. Denn wenn wir beim Beispiel des Rassismus wären, dann sind wir sicher alle der Meinung, wenn da sich jemand jetzt klar dagegen positioniert, dann würden wir sagen, okay, das kann jetzt ein richtiges und wichtiges Zeichen geben. Es mag aber auch einzelne Sportler geben, die das Thema völlig anders bewerten und die eventuell genau die gegenteilige Position einnehmen und sagen, was wollen wir mit Multikulti? Was soll das eigentlich? Lass uns wieder zu einer reineren gesellschaftlichen Form kommen. Dann würden wahrscheinlich viele von uns sagen, diese Botschaft hat in dem gesamten Stadium und hat im Umfeld des Sports überhaupt nichts zu suchen und schon gleich gar nicht an der Stelle. Und ich glaube, wenn man sich das Schwarz-Weiß mal an einem solchen Beispiel vor Augen führt, wird schnell bewusst, dass es irgendwelche klare Spielregeln braucht. Bin aber der Meinung, man kann und muss unter dem Aspekt, den wir jetzt erlebt haben, herzlich gerne nochmal in eine Grundsatzdiskussion einsteigen. Und das werden wir auch mit unseren Athleten hier in Deutschland tun. Wir werden in der nächsten Woche eine Befragung unserer Team D-Athleten durchführen, wie man gegebenenfalls über gekonnte Anpassungen der Regel zu einer besseren und vernünftigeren und, ich würde auch formulieren, zeitgemäßeren Form der Regel kommt.
Da haben Sie schon einiges angesprochen. Das ist natürlich auch die Frage, die auf der Hand liegt, inwiefern man eben auch genau bei der Abschaffung der Regel 50 Tür und Tor für zweifelhafte politische Propaganda die Tür öffnen würde. Die Frage ist natürlich, und wer sagt denn wiederum, was ist zweifelhaft? Das kann ich auch total verstehen. Im kommenden Jahr wird es dann natürlich schon erledigt sein, aber möglicherweise aktuelles Szenario, es laufen bei der Eröffnungsfeier Sportlerinnen und Sportler mit T-Shirts auf, da steht drauf, wählt Trump, und auf dem nächsten steht, Merkel muss weg, und auf dem übernächsten ist, dass man sich zu Kriegen in Syrien bekennt, etc. pp. Das ist ein komplexes Thema. Das haben Sie ja gerade eben schon angerissen.
In Ihrer Fragestellung ist wunderbar die Antwort, beziehungsweise wird die Komplexität nochmals, denke ich, für uns alle vor Augen geführt. Also einfach zu sagen, es muss für jeden, zu jedem Zeitpunkt, jede Form von Botschaft möglich sein, kann und wird nicht die Lösung sein. Insofern hat die Rule 50, so sehr man die jetzt in einzelnen Elementen in Frage stellen kann, sehr wohl ihre Daseinsberechtigung. Und ich bin nach wie vor der klaren Meinung, es braucht, wie in anderen Bereichen des Lebens im Übrigen auch, klare Regeln, klare Spielregeln, damit eben alle wissen, was ist zu tun und was ist zu lassen. Und zuallererst brauchen die Athletinnen und Athleten dazu eine ganz klare Regelung.
Corona hat nicht nur im Sport auf die Pause-Taste gedrückt, sondern auch in der Sportpolitik. Deshalb sei mir mal ein Rückblick gestattet. Im Dezember wurde Russland wegen des Verdachtes, systemisches staatliches Doping betrieben zu haben, für 4 Jahre gesperrt. Der Start bei Olympischen Spielen sowie auch Weltmeisterschaften ist demnach nur noch unter neutraler Fahne möglich. Dagegen hat Russland nun Einspruch erhoben und deshalb gibt es noch kein rechtskräftiges Urteil. Sollte das jetzt kommen, dann wäre Russland gleich von 3 Olympischen Spielen ausgeschlossen, und zwar von denen in Tokio im kommenden Jahr 2021, von denen in Peking 2022 und von denen in Paris 2024. Kritiker sagen deshalb, Russland wird doch eh glimpflich, also mit einer milderen Strafe, davonkommen. Was wäre denn angemessen?
Also insgesamt bleibe ich bei unserer Einschätzung, dass das, was in Russland zwischenzeitlich jetzt offenkundig der Fall ist, schlichtweg inakzeptabel und ein in jeder Hinsicht zu verachtendes Szenario ist. Wer so gegen die Regeln des Fairplay verstößt, wer so gegen die Regeln des Weltsports verstößt, der gehört auf die Strafbank. Die Frage, wie lange, in welcher Intensität und in welcher Form, und muss es da beispielsweise für Athletinnen und Athleten, die klar und deutlich dokumentieren können, wir waren nicht Bestandteil des Systems, Ausnahmen geben, die ist A, mit Augenmaß und sportpolitischem Menschenverstand, gesundem Menschenverstand zu klären, und wird B, das zeigen ja die aktuellen Entwicklungen, dann grundsätzlich sicher auch vor den einschlägigen Gerichten nochmal diskutiert. Ich kann nur hoffen, dass die das System unterlaufen, die betrügen und die Werte des Sports wie Fair Play und Respekt vor dem Gegner nicht aktiv leben, mit drakonischen Strafen belegt werden. Insofern offen und klar kann aus meiner Sicht eine Strafe herzlich gern 4 Jahre oder länger dauern. Ob die dauerhaft so haltbar sein und vor Gerichten durchsetzbar sein wird, das bleibt abzuwarten.
Nervt es Sie ein bisschen, dass es bislang noch keine wasserdichte Entscheidung diesbezüglich gibt, jetzt so ein halbes Jahr nach dem Ausschluss der Russen oder über ein halbes Jahr nach dem Ausschluss der Russen?
Das ist nicht erfreulich, aber ich habe in meinem Amt in diesem wie in anderen Themen immer wieder gelernt, man muss Geduld und Demut mitbringen. Der Tag der Wahrheit oder der Gerechtigkeit kommt dann schon.
Über etwas Erfreuliches möchte ich abschließend noch ganz kurz mit Ihnen sprechen. Und zwar in jeder Folge unseres Sportschau Olympia Podcastes gibt es am Ende eine legendäre Olympia-Reportage. Wenn Sie mögen, dürfen Sie sich heute eine aussuchen. Was ist Ihr ganz besonderer Olympia-Moment, so ganz spontan? Ich weiß, Sie müssen natürlich immer an alle denken, aber was ist Ihre persönliche Olympia-Geschichte?
aus welchen Zeiträumen darf man die wählen?
Von bis.
Dann würde ich die Ulrike Maifahrt 72 nehmen.
Warum?
Weil ich mich als damals 12-Jähriger noch an den besonderen Olympiamoment sehr gut erinnert habe, wie die junge Maifahrt damals der Welt gezeigt hat, wie Gold im eigenen Land bei den Heimspielen funktioniert.
Dann bedanke ich mich für das interessante und klare Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Vielen Dank, Alfons Hörmann.
Danke.
Ja, und dann hören wir uns doch die von Herrn Hörmann gewünschte Reportage aus dem Jahre 1972 mal an. Es waren die Spiele in München. Wir kennen die Begleitumstände. Das war nicht nur ein fröhliches Fest, aber an jenem Tag hat eine junge 16-jährige Hochspringerin, ich will fast sagen, die ganze Welt begeistert. Fabian,
auf jeden Fall,
wir können, glaube ich, sagen, wir haben keine persönlichen Erinnerungen mehr dran, aber wir wissen natürlich auch, wer Ulrike Maifert ist, was sie vollbracht hat. Und wir nehmen euch jetzt mal mit ins proppenvolle Münchner Olympiastadion.
Wir haben so ein riesengroßes ARD-Hörfunkarchiv und da auch tatsächlich alle bewegenden Reportagen, auch Goldreportagen, abgelegt. Und ihr hört jetzt die von Joachim Böttcher zu diesem beschriebenen Olympiamoment. Joachim Böttcher, damals Reporter beim Hessischen Rundfunk. Und bitteschön.
Jetzt wieder das kleine nach hinten zurückweichen und dann der schnelle Anlauf. Jetzt wird er noch schneller, der Anlauf. Das Abdrücken, die Drehung. Sie hat es geschafft! Sie hat es geschafft! Es ist nicht zu fassen! Es ist einfach nicht zu begreifen! Ulrike Maifert aus Wesseling hat 1,90 Meter übersprungen! Jubel über Jubel! Sie kann es selbst noch gar nicht fassen. Sie sitzt auf der Luftmatratze und deckt sich im Moment mit ihrem Trainingsanzug zu. Alle Reporter um sie herum, alle schauen und alle Filmkameras sind auf sie gerichtet. Die 16-jährige Ulrike Maifert, die jüngste Teilnehmerin dieses Hochsprungwettbewerbes überhaupt. Und ich würde fast sagen, die jüngste der Leichtathletik-Wettkämpfe bei diesen Olympischen Spielen überhaupt, hat 1,90 Meter übersprungen im zweiten Versuch.
Das ist ganz schön laut, ne?
Also ich finde gerade in diesen Zeiten, also wo wir nur Sportveranstaltungen ohne Zuschauer fast kennen.
Stimmt, stimmt eigentlich,
Kontrast.
Ja.
Was war da los? Im schönen Münchner Olympiastadion, das ist wirklich ein schönes Stadion, wo, glaube ich, jetzt demnächst wieder Drittliga-Fußball gespielt wird zumindest. Also es ist nicht mehr ganz nutzlos.
Stimmt. Und irgendwie auch ganz schön, dass man sagen muss, so im Laufe der Zeit, dass man den einen oder anderen Tontechniker eingestellt hat, der das vielleicht ein bisschen besser auspegeln kann, oder?
Aber irgendwie lebst du auch davon. Also absolut. Einer der größten deutschen Olympiamomente wahrscheinlich in der Geschichte. Gewünscht von Alfons Hörmann, der goldene Sprung der damals erst 16-jährigen Ulrike Maifert, die ja dann nochmal Olympiasiegerin wurde. Einige Jahre später, 1984.
12 Jahre später,
Angeles.
Ja, genau.
Ja. Aber das war damals in München mit dem Fosbury Flop, damals noch sehr, sehr neu. Und apropos Flop, das war's für diese Woche.
Genau, das war's für diese Woche, beziehungsweise ja, wir erscheinen jetzt ja alle 2 Wochen der Sportschau Olympia Podcast im neuen Gewand. Auch das habt ihr mitbekommen mit neuer Verpackung und diesen Sound hier, weil er so im Ohr hängen bleibt, geben wir für euch jetzt nochmal hinten am Ende raus.
Ja, macht's gut und wir hören uns am 28. Juli wieder mit einer neuen Ausgabe.
3, 2, 1 und tschüss.
Tschüss.
Geschafft! Das ist Gold!
Ich fass es nicht!
Den Sportschau-Olympia-Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek.